Deutschlandfunk, das war der Tag.
Klimahysterie, das Unwort des Jahres 2019. Mit dem Ausdruck würden Klimaschutzbemühungen und die Klimaschutzbewegung diffamiert und Debatten diskreditiert werden, heißt es zur Begründung. Bemühungen wie jene der Europäischen Union, die bis 2050 klimaneutral sein will und dafür 1 Billion Euro in die Hand nimmt. Das entsprechende Programm hat sie heute vorgestellt. Und die EU hat heute auch mit Blick auf das Atomabkommen mit dem Iran die Notbremse gezogen. Genauer, sie hat das im Vertrag vereinbarte Schlichtungsverfahren eingeleitet, weil sich Iran nach Ansicht Brüssels nicht mehr ausreichend an die Vereinbarungen hält. Darüber spreche ich auch mit dem Politikwissenschaftler Cornelius Adebar. Libyen bleibt weiter ohne Waffenstillstandsvertrag und Bahn und Bund unterzeichnen ein Modernisierungsprogramm. Unsere Themen an diesem Dienstagabend mit Mario Dobowiszek am Mikrofon. Herzlich willkommen. Green Deal nennt die EU-Kommission von Ursula von der Leyen ihre ambitionierten Klimaziele. Klimaneutral in 30 Jahren soll Europa sein, als erster aller Kontinente. Doch der Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft, der dafür zweifelsohne nötig sein wird, kostet Geld. Viel Geld. 1 Billion Euro will die EU dafür in den kommenden 10 Jahren investieren. Ihren Plan dafür hat die EU-Kommission heute vorgestellt und Peter Kapern berichtet.
Der European Green Deal, dieses wichtigste Projekt der neuen EU-Kommission, könnte schnell scheitern. Nämlich dann, wenn es ihr nicht gelingt, Ängste vor dem notwendigen Wandel abzubauen. Deshalb ging Frans Timmermans, der Vizepräsident der Kommission, am Nachmittag in die Vollen.
What we're doing here is a message to coal miners in Asturias, Western Macedonia or Silesia, to the peat harvesters in the Irish Midlands, Baltic regions reliant on oil shale and many more.
Eine Botschaft an Bergleute in Asturien, in Westmazedonien und Schlesien habe er. An Torfstecher in Irland, an Regionen im Baltikum, die vom Ölschiefer abhängen und an viele andere.
This just transition mechanism of at least 100 billion euros is a pledge that the European Union stands with you in this transition.
Dieser Fonds für einen gerechten Wandel mit einem Umfang von mindestens 100 Milliarden Euro ist das Versprechen der EU, dass sie in dieser Übergangsphase an eurer Seite steht, so Timmermans im Straßburger Parlament. Bis 2050 soll Europa klimaneutral werden, so das Ziel der Mitgliedstaaten. Dafür braucht es eine komplette Umstellung der Wirtschaft, des Transports und des Wohnsektors. Ein Wandel, der jene Regionen der EU vor besonders große Herausforderungen stellt, die in hohem Maße von der fossilen Energiegewinnung abhängen. 100 Milliarden will die Kommission also mobilisieren, um diesen Strukturwandel sozialverträglich abzufedern. 7,5 Milliarden davon sind zusätzliche EU-Mittel. Dazu kommen Gelder aus den Mitgliedstaaten, aus dem Investitionsprogramm der EU und Beihilfen der Europäischen Investitionsbank. 108 Regionen in der EU hat die Kommission ausfindig gemacht, die auf diese Hilfen zugreifen können, um dort neue Jobs zu schaffen und Arbeitnehmer umzuschulen. Im Prinzip kein schlechtes Konzept, heißt es im Europaparlament. Doch die Gelder, die die Kommission in Aussicht stellt, müssen von den Mitgliedstaaten erst noch bewilligt werden, im Zuge der Verhandlungen über den mittelfristigen Finanzrahmen, die spätestens bis zum Jahresende abgeschlossen sein müssen. Dieser Fonds für einen gerechten Wandel ist nur ein kleiner Teil jenes Finanzpakets, mit dem die EU-Kommission das Ziel der Klimaneutralität erreichen will. Insgesamt will sie dafür 1.000 Milliarden an Investitionen auf den Weg bringen. Bei der einen Hälfte davon handelt es sich um Haushaltsmittel der EU, deren Verwendung künftig an das Ziel der Klimaneutralität gekoppelt werden soll. Gute 100 Milliarden sollen die Mitgliedstaaten beisteuern und 300 Milliarden private Investoren, denen die Europäische Investitionsbank mit Garantien beispringt. Ein Scheitern dieses gigantischen Vorhabens hat Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis heute ausgeschlossen.
We have no choice. We must succeed. This is something we owe to our citizens and to the next generations.
Es gebe keine Wahl, so Dombrovskis. Die EU müsse erfolgreich sein, denn das schulde man den Bürgern. Ob die Umsetzung der heute präsentierten Finanzpläne tatsächlich so einfach ist, bleibt abzuwarten. Wenn mehr Geld in den Klimaschutz fließt, bleibt weniger für die bisherige Kohäsions- und Agrarpolitik. Die notwendigen Umschichtungen im EU-Haushalt dürften zu massiven Verteilungskämpfen führen. Das größte Projekt in der Geschichte der EU, der Umbau zur Klimaneutralität, macht also auch den größten Finanzkompromiss in der Geschichte der EU notwendig.
Peter Kapern berichtete. Seit die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt haben, versuchen Deutschland, Großbritannien und Frankreich auf europäischer Seite den Deal zu retten. Gemeinsam mit Russland und China. Doch weil nach Ansicht Teherans keine Lösung für die scharfen US-Sanktionen gefunden wurde, fühlt sich Iran nicht mehr an das Abkommen gebunden und verstößt gegen immer mehr vereinbarte Auflagen. Das geht den Europäern zu weit. Sie lösen den Streitschlichtungsmechanismus des Abkommens aus, um, wie Sie sagen, den Deal doch noch zu retten. Ist das die letzte Chance? Bettina Klein berichtet.
Völlig überraschend kommt der Schritt nicht, wenngleich die Europäer intern länger gezögert hatten, ihn zu gehen. Erscheint er doch auch mit Risiken behaftet. Den Streitschlichtungsmechanismus anzurufen, ist jedoch die logische Konsequenz aus den Entwicklungen der vergangenen Wochen. Sie wurde dem Iran bereits im Dezember angekündigt, für den Fall, dass dieser, wie nun geschehen, die fünfte Stufe der Nichteinhaltung auslöst. In einer gemeinsamen Erklärung der europäischen Vertragsstaaten, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, bekennen sich alle drei erneut zur Vereinbarung mit dem Iran, stellen jedoch fest, Zitat, Irans Handeln ist mit der Nuklearvereinbarung unvereinbar und hat immer schwerere und unumkehrbare Folgen im Hinblick auf die nukleare Nichtverbreitung. Außenminister Heiko Maas am Nachmittag in Berlin.
Das ist eine Situation, die wir, wie wir finden, nicht unbeantwortet lassen können. Und deshalb haben wir den Weg gewählt, den uns dieses Abkommen gibt.
Die offenen Fragen sollen nun mit dem Iran verhandelt werden, der aufgefordert wird, sich konstruktiv daran zu beteiligen.
Das Ziel dieser Verhandlung wird sein, das Atomabkommen zu erhalten. Denn wir sind der Auffassung, dass es Sinn macht, dieses Atomabkommen in die Zukunft zu retten, weil es verhindert, dass der Iran in den Besitz einer Atombombe kommt.
Der Streitschlichtungsmechanismus ist ein mehrstufiges Verfahren, das in Artikel 36 und 37 der Atomvereinbarung mit dem Iran festgeschrieben ist. Er kann von einem oder mehreren Unterzeichnern angerufen werden, sofern diese glauben, dass einer der Vertragspartner nicht seinen Verpflichtungen nachkommt. Das Verfahren sieht Konsultationen vor, die sich auf verschiedenen Ebenen über Wochen und Monate hinziehen können. Die erwähnten Fristen sind verlängerbar und nicht in Stein gemeißelt. Kommt es währenddessen zu keiner diplomatischen Lösung, kann am Ende der Weltsicherheitsrat angerufen werden. Der müsste dann in einer weiteren Resolution die Aufhebung der Sanktionen bestätigen. Dazu wird es mit der Vetomacht USA nicht kommen. Das Ende des Atomdeals wäre dann besiegelt. In der EU besteht die Hoffnung, dass die damit drohende Wiedereinführung aller Sanktionen vom Iran selbst nicht als in dessen Interesse gesehen wird und er sich daher gesprächsbereit zeigt.
This is also recognizing the value of diplomacy at a time where the other alternative is the one that is being put forward by President Trump.
Es erkennt außerdem den Wert der Diplomatie an, meint der Iran-Experte Guillaume Xavier Bender vom German Marshall Fund. In einer Zeit, in der die Alternative die Strategie des maximalen Drucks durch Donald Trump ist. In der gemeinsamen Erklärung der E3-Staaten distanzieren sich diese ausdrücklich von der Strategie Trumps, ohne ihn oder die USA dabei zu erwähnen. Die anderen Unterzeichner der Nuklearvereinbarung, Russland und China, werden in den Konsultationsprozess der nächsten Wochen einbezogen sein. Dass sie sich der E3-Initiative formal anschließen, ist bisher nicht zu erwarten. Ein russischer Diplomat sprach auf Twitter davon, man hoffe, dass der Streitschlichtungsmechanismus die Dinge nicht verkompliziert. Insoweit eine eher milde Reaktion.
Der Bericht von Bettina Klein aus Brüssel. Die Europäer lösen also den Streitschlichtungsmechanismus des Atomabkommens mit dem Iran aus. Und der Iran selber wertet das als Schwäche. Miriam Staber.
Außenministeriumssprecher Mousavi sagte, der Schritt sei passiv und ein Zeichen der Schwäche gegenüber den USA. Der Iran werde konstruktive Bemühungen zur Rettung des Atomabkommens weiter begrüßen. Man würde aber konsequent handeln, falls auf der Gegenseite kein guter Wille mehr zu erkennen wäre, warnte Mousavi. Seit die USA sich einseitig aus dem Abkommen zurückgezogen haben, hätte die EU keine konkreten Lösungen vorlegen können, so der Sprecher. Deshalb habe auch der Iran seine Verpflichtungen in dem Abkommen reduziert. Unterdessen sind im Iran mehrere Menschen wegen ihrer Rolle bei dem Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs festgenommen worden. Wie viele Menschen verhaftet wurden und ob sie Teil der Revolutionsgarde oder einer anderen Institution sind, ist noch unklar.
Miriam Staber berichtete. Am Abend habe ich mit Cornelius Adebar gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Berater, arbeitet unter anderem für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und hat mehrere Jahre in Teheran gelebt, über den Iran geforscht und publiziert. Der Iran reagiert, wir haben es gerade gehört, und beklagt, die EU hätte bislang keine konkreten Lösungen vorlegen können. Ich habe Cornelius Adebar gefragt, ob Teheran recht damit hat.
Das ist zumindest ein wichtiger Punkt, denn die Diskussion, wie kann das Nuklearabkommen gerettet werden, wird ja schon seit längerem geführt. Zunächst seit Mai 2018 mit Blick auf die USA, jetzt seit einem guten halben Jahr auch mit Blick auf Iran. Und allein das Beginnen dieses Schlichtungsmechanismus sorgt ja nicht dafür, dass eine Lösung an dem Horizont erscheint. Also die Tatsache, dass die Europäer jetzt dieses Verfahren eingeleitet haben, das ist ein formaler Prozess. Das macht auch als solches zunächst mal Sinn, wo es um diese Streitigkeit geht. Aber es muss eben auch klar sein, was ist denn eine mögliche Lösung? Und die kommt nicht allein nur durch dieses formale Verfahren.
Na, die Lösung, die die Europäer probiert haben, heißt INSTEX, das sogenannte Finanzierungsinstrument, mit dem die US-Sanktionen eigentlich umgangen werden sollten. Aber das ist ein Flop.
Das ist zumindest bislang nicht in dem Sinne funktionsfähig. Es sind sozusagen die Strukturen aufgesetzt, aber es finden bisher einfach keine Transaktionen statt. Das hat zum einen damit zu tun, dass europäische Unternehmen trotz dieses Mechanismus davor zurückscheuen, weil sie fürchten, dass sie dann ja nochmal besser erkennbar wären für die USA als ein Unternehmen, was mit Iran handelt. Es gibt auch eine iranische Komponente bei diesem Mechanismus. Es muss nämlich eine Partnergesellschaft, ein Pendant in Iran aufgebaut sein, was diese Tauschplattform gewissermaßen ergänzt. Da gibt es auch Schwierigkeiten. Das ist nicht ganz leicht, das in dem Sinne wasserdicht zu machen. Da geht es ja immer um Finanztransaktionen. Das ist eine hohe internationale Aufmerksamkeit. Also das sind durchaus reale Hürden, aber es stimmt, ohne jetzt solche Transaktionen, ohne wirtschaftliche Handel zwischen Iran und der Europäischen Union wird sich dauerhaft das Abkommen nicht retten lassen.
Hat die EU im Grunde mit INSTEX dem Iran falsche Versprechungen gemacht?
Sie hat sich selbst, glaube ich, mehr davon erhofft. Es hat auch die Europäische Union, es sind ja drei Mitgliedstaaten, die das tatsächlich tragen. Die haben vielleicht auch zu Beginn selber da mehr Hoffnung hineingesetzt und das auch an Iran so kommuniziert. Iran beklagt eben jetzt zu Recht, dass da nichts passiert ist. Das ist vor einem Jahr ins Leben gerufen worden. Seit einem Jahr wird an den ersten Transaktionen gearbeitet. Also das ist sicher mehr Zeit ins Land gegangen, als man sich auch in den europäischen Hauptstädten erhofft hatte.
Jetzt leitet die EU also das Streitschlichtungsverfahren ein, das das Atomabkommen ja vorsieht. Ist das der richtige Schritt zu diesem Zeitpunkt?
Es scheint ein notwendiger Schritt zu sein. Ich selber hätte gehofft, dass man diesen Schritt jetzt noch nicht gehen muss, allein weil ich eben nicht erkennen kann, welche mittelfristige Lösung damit verbunden ist. Das ist sozusagen der Punkt vom Eingang. Die Iraner sagen, wieso gibt es dieses Schlichtungsverfahren jetzt nur gegen uns? Die Amerikaner sind vor anderthalb Jahren ausgestiegen. Da hat niemand nach einem Streitschlichtungsverfahren gerufen. Und wieso sollen wir jetzt allein aufgrund dieses Verfahrens plötzlich wieder in den Deal zurückkehren, wenn unsere Forderungen bislang noch nicht erfüllt sind? Also die Forderungen nach wirtschaftlichem Austausch. Also ohne eine Veränderung in der Sache, das Ermöglichen über INSTEX, über direkte Gespräche. Es gibt auch eine französische Initiative für Kredite, die für Iranhandel verwendet werden sollen. Also ohne substanzielle Veränderung wird auch dieses Streitschlichtungsverfahren keine Verbesserung bringen können.
Welche Veränderungen müsste es Ihrer Meinung nach geben?
Es müsste zumindest einen sogenannten humanitären Kanal geben. Also das ist der Handel, den auch die USA offiziell ausnehmen von ihren Sanktionen, also Lebensmittel, Medikamente und anderes. Das darf selbst nach US-Recht, was ja die Europäer nicht anerkennen, aber selbst nach US-Recht darf das in den Iran exportiert werden und mit Iran gehandelt werden. Aber aufgrund der Finanzsanktionen, also der Scheu der Banken, diesen Zahlungsverkehr abzuwickeln, findet also auch solcher Handel nur sehr beschränkt statt. Und das ist ein großes Problem. Da müssten die Europäer dran setzen, dass sie sagen, das, was wir wollen, INSTEX, das ist eigentlich dieser humanitäre Kanal, den auch die Amerikaner zulassen müssen. Und wenn man da erstmal anfängt, Handel zu treiben und dieses Instrument zu etablieren, dann wäre schon viel gewonnen.
Aber ist die europäische Außenpolitik stark genug, um so etwas tatsächlich durchzusetzen?
Sie hat sich zumindest in der Vergangenheit noch nicht durchgesetzt. Man muss jetzt schauen, ob die Veränderungen der Lage vor Ort, also alles, was in den letzten Tagen und Wochen in Iran, in Irak passiert ist, ob das nicht vielleicht doch nochmal dazu führt, dass die Europäer sich gewahr werden, was da eigentlich zu passieren droht, wenn sie nicht diese Schritte gehen. Bisher ging es ja immer darum, dass der Druck von Iran aufgebaut wurde, doch endlich Handel zu ermöglichen. Die Amerikaner haben genau den Gegendruck aufgebaut. Und in dieser Konstellation haben sich die Europäer nicht viel bewegen können. Das ist richtig. Jetzt sieht man so ein bisschen, bisschen, was passiert, wenn man so ein Thema vernachlässigt. Denn der Nukleardeal ist ja wirklich das eine, aber das andere ist eben die regionale Komponente. Und da haben die Europäer in der Vergangenheit zu sehr nur auf das Abkommen geschielt und haben eben versucht, mit ihren Mitteln das zu retten und sehen jetzt, dass sie eben auch wirklich die regionale Perspektive besser in den Blick nehmen müssen.
Die Europäer fordern den Iran nun auf, sich konstruktiv an diesem Schlichtungsverfahren zu beteiligen, die offenen Fragen zu beantworten. Was, wenn die Antworten aus Teheran ausbleiben?
Das ist sicher eine Gefahr und das wurde auch im Vorfeld, man hat ja schon länger davon gesprochen, dass dieser Mechanismus zu den möglichen Schritten der Europäer gehört. Das wurde im Vorfeld sicher auch abgewogen. Die Iraner sind insgesamt gerade in einer etwas schwierigen Situation. Sie haben, was sozusagen die regionale Eskalation betrifft, haben sie ja gerade erst nochmal Entspannung signalisiert. Sie haben eben nicht so zurückgeschlagen gegen diesen amerikanischen Angriff auf ihren General, wie sie das intern auch kommuniziert haben, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Das heißt, die Zeichen aus Teheran waren dort eher auf Deeskalation. Ich denke, darauf setzen jetzt auch die Europäer, dass sie sagen, dass Iran zwar von Anfang an diesen Mechanismus abgelehnt hat, dass sie aber trotzdem mitmachen werden. Sie werden vielleicht nicht sofort einlenken, dafür gibt es aus Teheraner Sicht keinen Grund, aber sie werden eben auch dieses Verfahren nicht boykottieren und damit gewinnt man dann ja tatsächlich Zeit. Man gewinnt Zeit für weitere Gespräche, für eben formalisierte Gespräche als Teil dieses Mechanismus und man gewinnt eben Zeit, diese Lösung zu finden, die man in den vergangenen Monaten noch nicht gefunden hat, sprich, wie kann man ein Minimum an Handel aufrechterhalten dafür, dass Iran sich wieder an die Beschränkungen hält.
Wenn wir da jetzt einen Strich drunter ziehen unter all das, was wir gerade besprochen haben, wie realistisch ist die Überlebenschance des Atomdeals?
Also sie besteht weiterhin. Unter denjenigen, die sich viel mit diesem Abkommen auseinandersetzen, gibt es den Spruch der Intensivstation, dass das Atomabkommen seit längerem auf der Intensivstation ist, aber es lebt. Also ich denke auch, dass im Laufe dieses Jahres zumindest die Europäer bemüht sein werden, dieses Abkommen nicht für tot erklären zu müssen. Das hat auch mit den transatlantischen Spannungen zu tun, die ja rund um die Iran-Politik bestehen. Die Europäer gehen jetzt mit diesem Schritt, mit dem Dispute Resolution Mechanism, mit dem Streitschlichtungsverfahren, gehen sie einen Schritt auf die Amerikaner zu aus Sicht der Iraner und müssen aber gleichzeitig sich ja dann doch noch selber behaupten und sagen, nein, nein, wir führen doch noch eine eigenständige Iran-Politik. Wir sind nicht komplett abhängig von den Amerikanern. Wir können den Sanktionen zwar wenig entgegensetzen, aber wir machen nicht mit bei dieser Politik des maximalen Drucks, wie sie aus Washington kommt, sondern differenzieren da. Das wäre zumindest das Anliegen der Europäer, sodass sie also auch durch diesen Mechanismus weiter im Gespräch bleiben wollen mit Iran, einen gewissen Zeithorizont aufbauen, der dann womöglich bis in den November reicht, bis in den USA-Wahlen stattfinden.
Der Politikwissenschaftler und Berater Cornelius Adebar. Blicken wir auf einen weiteren Konfliktherd, der die Diplomaten dieser Tage ziemlich beschäftigt, den Krieg in Libyen. Unversöhnlich stehen dort die inzwischen weit zurückgedrängten Regierungstruppen den aus ihrer Sicht abtrünnigen Milizen gegenüber. Das Problem hinter den Regierungstruppen steht unter anderem die Türkei, hinter den Milizen Russland, womit der Bürgerkrieg im nordafrikanischen Land längst zu einer geopolitischen Herausforderung geworden ist und schnell zu einem Stellvertreterkrieg heranwachsen könnte. Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen gestern in Moskau sind gescheitert, weil der Anführer der Milizen, Haftar, das Treffen platzen ließ und ohne Unterschrift wieder abreiste. Aus Moskau, Tilko Gries.
Es ist nicht bekannt, woran die Unterschrift letztlich scheiterte, welche Punkte Haftar also nicht mittragen wollte. In Moskau wurde vermieden, von einem Scheitern der russisch-türkischen Vermittlungsbemühungen zu sprechen. Möglich ist, dass die Abreise ohnehin noch nicht Haftars letztes Wort war. So jedenfalls liest sich eine Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums vom Nachmittag. Darin heißt es nun, der General habe sich grundsätzlich positiv geäußert, aber insgesamt 2 Tage Bedenkzeit erbeten, um das Dokument in Libyen zu beraten. In Moskau wird von Beobachtern auch für möglich gehalten, dass Haftar, der Widersacher der Regierung in Tripolis, noch einmal zu militärischen Offensiven ansetzt, um seine Position weiter zu verbessern. Wenn die russische Hauptstadt zu Beginn dieser Woche das Zentrum der Libyen-Diplomatie gewesen ist, dann verlagert sich der Schwerpunkt nun in den nächsten Tagen nach Berlin. Wladimir Putin hat dazu mit der Kanzlerin telefoniert. Das russische Außenministerium informierte den Botschafter Deutschlands in Moskau über den Ausgang der Verhandlungen. Das Kanzleramt in Berlin teilte dann mit, dort finde am kommenden Sonntag eine internationale Konferenz statt, Titel Berliner Prozess. Der sei mit den Vereinten Nationen abgestimmt. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte in Berlin, die Tatsache, dass die Verhandlungen in Moskau nun keinen Waffenstillstand gebracht hätten, sei für die deutschen Bemühungen kein Hindernis. Die zielten darauf ab,
dass erst die Staaten, die Einfluss nehmen, sich darauf verständigen, in Zukunft keine militärische Unterstützung mehr zu leisten und auf der Basis ein Waffenembargo ausgesprochen wird und damit auch ein Waffenstillstand.
Berlin setzt also vor allem auf die Teilnahme all der Länder, die von außen in Libyen mitmischen. Zum Beispiel Russland, die Türkei, aber auch Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA und andere.
Und wir sind der Auffassung, dass es nur gelingen kann, diesen Konflikt militärisch zu beenden, wenn die Einflussnahme von außen beendet wird und alle, die Einfluss nehmen, sich darauf verständigen, zukünftig keine Militärgüter mehr an die unterschiedlichen Parteien zu liefern. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir einen Text erarbeitet haben mit allen Beteiligten, auf den wir uns verständigt haben.
Eine Einladung wurde laut Kanzleramt auch an die Köpfe der Hauptkonfliktparteien in Libyen ausgesprochen, Regierungschef Sarraj und General Haftar. Ob sie anreisen werden, ist unklar. Dafür aber hat der türkische Präsident Erdogan sein Kommen zugesagt. Die Türkei ist in Libyen auch militärisch präsent und unterstützt die Regierung in Tripolis, steht also gegen Haftar und die mit ihm verbündeten Milizen, auch gegen Russland. Vor dem türkischen Parlament in Ankara wählte Erdogan scharfe Worte.
Önümüzdeki günlerde darbeci Haftar'le.
Die Türkei werde sorgfältig überprüfen, wie sich die Dinge in Libyen entwickelten. Einen Staatsstreich General Haftars werde man nicht akzeptieren und sei bereit, dem, Zitat, Putschisten eine Lektion zu erteilen, wenn der seine Attacken gegen die legitime Regierung des Landes fortsetze. Bis zur Konferenz am Sonntag ist es noch hin, doch angesichts der Gegensätze ist das wohl wenig Zeit.
Der Bericht von Thielko Gries. Die Zeit, es ist 23 Uhr und gleich 32 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in Katalonien ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Oliver Neuroth.
Zu der Explosion war es am frühen Abend auf dem Gelände der Chemiefirma Icoxe bei Tarragona in der Region Katalonien gekommen. Das Unternehmen stellt unter anderem Chemikalien für Wasch- und Lösungsmittel her. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Gebäude plötzlich in Flammen aufgeht. Anwohner berichten von einem lauten Knall. Auch aus mehreren Kilometern Entfernung war ein riesiger Feuerball und eine dichte Rauchwolke zu sehen. Die Behörden riefen die Bewohner von 5 Ortschaften auf, wegen giftiger Dämpfe vorsichtshalber in ihren Häusern zu bleiben. Inzwischen wurde der Alarm wieder aufgehoben. Wie es zu der heftigen Explosion kommen konnte, ist bisher nicht bekannt. Nach der Explosion stürzte ein weiteres Gebäude in einem Nachbarort teilweise ein. Dabei sei ein Mensch ums Leben gekommen, heißt es von der Feuerwehr. Die verletzten Arbeiter der Chemiefirma wurden mit Verbrennungen in Krankenhäuser gebracht. Der katalanische Regierungschef Torra reiste mit mehreren seiner Minister an die Unglücksstelle bei Tarragona. Spaniens Ministerpräsident Sanchez bot von Madrid aus jede erdenkliche Hilfe an.
Die Streitkräfte der USA planen ein Großmanöver in Europa. Dabei sollen tausende Soldaten unter anderem auch durch Deutschland verlegt werden. Birgit Schmeitzner.
Richtig sichtbar, so heißt es bei Bundeswehr und US-Armee, werde Defender 2020 erst ab Ende Februar sein, wenn der Hauptteil der Truppen und des Materials quer durch Deutschland gebracht wird. Wobei die Konvois auf den Straßen nachts unterwegs sein sollen und am verkehrsreichen Osterwochenende gar nicht. Die Transporte mit der Bahn wirken sich den planenden Militärs zufolge auch nicht auf den Personenverkehr aus. Für Europa ist es die größte Truppenverlegung mit anschließenden Großübungen seit rund 25 Jahren. 20.000 US-Soldaten aus Übersee, dazu weitere 17.000 Frauen und Männer, die in Europa stationiert sind. Auch Bundeswehrsoldaten sind eingebunden. Der stellvertretende Kommandeur der US-Armee in Europa, Rowling, sprach von einem Signal, dass die USA ihrer Verantwortung für Europa gerecht würden. Defender 2020 sei gegen kein bestimmtes Land gerichtet, sondern diene der Vorbereitung auf jedwede Krisen. Der Inspekteur der deutschen Streitkräftebasis Schelleis nannte als Beispiel einen militärischen Konflikt an einer NATO-Grenze. Aktuell, so der General, gäbe es hier nur ein Land, das dazu in der Lage wäre, Russland.
Die Vereinten Nationen schlagen wegen der Ermordung von Menschenrechtlern in Kolumbien Alarm. Ivo Maroschik.
Wer sich in Kolumbien für Menschenrechte oder die Umwelt einsetzt, lebt gefährlich. Michelle Bachelet, die UN-Kommissarin für Menschenrechte, äußert sich tief besorgt. Nach Zählung ihres Büros wurden allein im vergangenen Jahr 107 Aktivisten in Kolumbien ermordet. Darunter fallen Stammesführer, Dorfälteste, Gewerkschaftler oder Umweltschützer, die für ihre Rechte eingetreten sind. Die Zahl 107 ist aber nur vorläufig. 13 weitere Morde werden noch untersucht. Und allein in den ersten Januartagen wurden 10 weitere Menschen ermordet, die für Menschenrechte eintraten. Für großes Aufsehen hat zum Beispiel der Mord am Ehepaar Monsalve gesorgt, zwei Umweltschützern, die an der Karibikküste von Kolumbien arbeiteten. Sie wurden während ihrer Hochzeitsreise erschossen. Mit ihrem Einsatz für die Umwelt und für die Rechte Indigener waren sie wahrscheinlich örtlichen Drogenhändlern im Weg. Die meisten Morde passieren in Gebieten, in denen immer noch Rebellen oder Paramilitärs großen Einfluss haben. Beide Gruppen sind tief in den Drogenhandel verstrickt.
Bewertungsportale im Internet müssen in die von ihnen angegebene Durchschnittsnote nicht alle angegebenen Bewertungen einbeziehen. Das entschied heute der Bundesgerichtshof. Klaus Hempel.
Mit seinem Urteil hat der BGH die Rechte von Bewertungsportalen deutlich gestärkt und zugleich deutlich gemacht, dass ein Unternehmer Kritik an seinen Leistungen grundsätzlich hinnehmen muss. Auf Portalen wie Yelp können Verbraucher Hotels, Restaurants oder Handwerksbetriebe bewerten und benoten. Mit diesen Bewertungen wird dann eine Gesamtnote erstellt. Bei der Gesamtnote müssen die Portale nicht unbedingt alle Bewertungen berücksichtigen. Sie können einzelne Beurteilungen nach bestimmten Kriterien aussortieren, so der Bundesgerichtshof. Es sei auch zulässig, wenn das Aussortieren durch eine automatisierte Software erfolgt, die mit einem Algorithmus arbeitet. Mit dieser Entscheidung gab der BGH Yelp recht. Geklagt hatte eine Fitnessstudio-Betreiberin, die sich zu schlecht bewertet fühlte. Bei ihr wurden viele positive Einzelbewertungen nicht berücksichtigt, was die Gesamtnote deutlich verschlechterte.
Wir kommen zum Bericht von der Frankfurter Börse mit Dorothee Holz.
Klimahysterie ist das Unwort des Jahres. Dabei nimmt die Klimadiskussion an der Börse gerade richtig Fahrt auf. Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock macht ernst in Sachen Klimaschutz. Jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Anleger müsse sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen, heißt es in einem Brandbrief. Damit nicht genug, BlackRock droht Aufsichtsräten und Vorständen mit Konsequenzen, sollten sie das Thema nicht ernst nehmen. Diese Mahnung geht auch an DAX-Manager. BlackRock ist an fast allen DAX-Unternehmen beteiligt, bei manchen sogar größter Einzelaktionär, auch bei Siemens. BlackRock hält 6% der Anteile. Da dürfte auch Siemens-Chef Käser aufhorchen, der gerade stark in die Kritik von Umweltschützern geraten ist. Siemens liefert Signaltechnik für eine Bahnstrecke, auf der Kohle aus einer australischen Mine transportiert werden soll. Siemens beruft sich auf Vertragstreue, die Umweltschützer auf die Gefahren für das Klima. Siemens-Aktien waren gestern unter Druck, haben sich heute erholt. Insgesamt rührte sich der DAX kaum von der Stelle, schaffte nur ein Mini-Plus, schloss bei 13.456 Punkten. Zurückhaltung vor dem geplanten Teilabkommen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter gerieten mächtig unter Druck. Der Konzern wird wohl einen höheren Vorsteuerverlust verbuchen als bisher gedacht. Grund dafür seien die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten. Damit sind auch die Handelskonflikte gemeint. Die Aktien brachen um 12% ein.
Dorothee Holz berichtete, mit Razzien in 4 Bundesländern sind Ermittler gegen 5 mutmaßliche Islamisten vorgegangen, die Orte für einen islamistischen Anschlag ausgespäht haben sollen. Thomas Weber berichtet.
Insgesamt 180 Einsatzkräfte waren am Morgen an den Razzien beteiligt. Martin Steltner, der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft.
Schwerpunkt war Berlin, darüber hinaus aber auch Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen.
In Berlin durchkämmten die Beamten Häuser und Wohnungen in Hellersdorf, Hohenschönhausen, Köpenick und Spandau. Durchsuchungen gab es auch im brandenburgischen Ludwigsfelde. Im Fokus der Behörden stehen aus Tschetschenien stammende Terrorverdächtige. Sie sind laut Staatsanwaltschaft zwischen 23 und 28 Jahre alt und sollen dem islamistischen Milieu zuzuordnen sein.
Wir ermitteln ja wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Und der Vorteil dieser Vorschrift ist ja, dass sie nicht warten müssen, bis es richtig gefährlich wird, sondern dass sie frühzeitig eingreifen können.
Konkret bestehe der Verdacht, dass die Beschuldigten mögliche Anschlagsziele wie zum Beispiel Einkaufszentren oder Synagogen ausgespäht hätten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel sollen auch Videoaufnahmen von der neuen Synagoge in der Oranienburger Straße aufgetaucht sein. Dass es eine konkrete Anschlagsgefahr gegeben habe, verneint Stelltner.
Es gibt Hinweise, dass solche Objekte ausgespäht worden sein könnten. Deswegen frühzeitiges Eingreifen der Ermittler, deswegen die Durchsuchungen, inwieweit sich das jetzt konkretisieren lässt, muss die Auswertung insbesondere der sichergestellten Datenträger ergeben. Aber man muss glücklicherweise sagen, es gab keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr durch diese Planung.
Bei den Durchsuchungen sind am Morgen Handys, Festplatten, Bargeld sowie Hieb- und Stichwaffen beschlagnahmt worden. Da es sich um mehrere potenzielle Anschlagsziele handelt, wird die Auswertung der Daten einige Zeit dauern. Die stellvertretende Landeschefin der Polizeigewerkschaft Berlin, Kerstin Philipp, sagte zu den Ermittlungen: Der heutige Einsatz zeige, dass Berlin nach wie vor im Fokus des internationalen Terrorismus steht. Es sei richtig, beim geringsten Verdacht Maßnahmen zu ergreifen und eine Gefahr möglichst früh im Keim zu ersticken.
Soweit Thomas Weber. Wenn es in der Leitung knarzte und knackte, dann konnte man sich in Zeiten des Kalten Krieges sicher sein, jetzt hört jemand mit. Das galt besonders für all jene, die an den Hotspots dieser Zeit wie in West-Berlin wohnten. Die technische Überwachung durch die Geheimdienste hat sich seitdem enorm verändert. Jetzt sind es vor allem Computer, die zuhören, die unsere Kommunikation in Wort und Schrift nach bestimmten Schlagworten, nach Selektoren durchforsten oder Erkenntnisse aus tausenden Zeitungs- und Internetartikeln gewinnen. Das machen alle Auslandsgeheimdienste, so auch der deutsche Bundesnachrichtendienst, der BND. Die Enthüllungen von Edward Snowden brachten allerdings zutage, dass dem BND dafür eine ausreichende rechtliche Grundlage fehlte. Seit 2 Jahren gibt es deshalb das neue BND-Gesetz. Doch das steht in der Kritik und jetzt bei den Bundesverfassungsrichtern in Karlsruhe auf dem Prüfstand. Kerstin Annaber berichtet.
Es ist ein schwieriges Verfahren. Das wird schon zu Beginn der Verhandlung klar. Es geht um globale Vernetzung, modernste Technologie und die damit einhergehenden, wachsenden Gefahren für die Grundrechte. Für den Vizepräsidenten Stefan Habart steht somit fest:
Einmal mehr erweist sich ein verfassungsgerichtliches Verfahren damit als Spiegel seiner Zeit.
Die Kläger, 6 Journalisten, die Organisation Reporter ohne Grenzen und ein Rechtsanwalt wehren sich gegen ein Gesetz aus dem Jahr 2017. Der Bundestag hatte es verabschiedet, nachdem der NSA-Untersuchungsausschuss allerhand Mängel in der Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst aufgezeigt hatte. Das neue Gesetz aber geht den Klägern zu weit. Danach ist dem Bundesnachrichtendienst im Ausland erlaubt, was er im Inland nicht darf. Praktisch schrankenlos Telefonate abhören und den Internetverkehr auswerten. Das aber verletze die Pressefreiheit. Christian Mier ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Ziel der Organisation ist es, die Pressefreiheit weltweit zu schützen. Dazu gehöre aber auch eine anonyme Recherche.
Investigative Journalisten arbeiten mit vertraulichen Quellen. Und wenn sie journalistisch arbeiten, geben sie ihren Quellen ein Versprechen, dass diese Quellen vertraulich bleiben können. Und aufgrund des BND-Gesetzes können sie eigentlich dieses Versprechen nicht mehr einhalten.
Ganz anders sieht es Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Für ihn müsse ein Auslandnachrichtendienst nun mal auch im Ausland Informationen beschaffen können. Betroffene seien durch das Gesetz hinreichend abgesichert.
Wir haben Regeln. Wir haben in dem Gesetz eine sehr, sehr fein getrimmte Kontrolle etabliert, die die Grundrechte der Bürger und auch der Ausländer hinreichend schützt.
Außerdem müsse der BND die Daten weitergeben können. Die Zusammenarbeit der Geheimdienste sei zwingend. Niemand könne heute allein überleben. Die Verfassungsrichter nehmen die Beschwerden sehr ernst. Intensiv diskutierten sie, ob der Bundesnachrichtendienst auch im Ausland an die deutschen Grundrechte gebunden sei. Außerdem wollten sie genau wissen, wie der deutsche Auslandsgeheimdienst arbeitet. Insgesamt will das Gericht 2 Tage verhandeln. Ein Urteil gibt es voraussichtlich erst in ein paar Monaten.
Aus Karlsruhe, Kerstin Annaber. Max Maulwurf werden Bahnkunden auf Plakaten nun häufiger zu sehen bekommen. Mit ihm kündigt die Bahn nämlich immer ihre größeren Baumaßnahmen an, inklusive Umleitungen, Ausfällen und Verspätungen. Jetzt bekommt die Bahn zusätzliche Milliarden für den Erhalt ihres Schienennetzes. Die Folge sind zunächst mehr Baustellen, bis sich die Qualität dann irgendwann verbessert. Aber das kann noch dauern. Nadine Lindner berichtet.
Es ist ein Termin ganz nach dem Geschmack von CSU-Verkehrsminister Andrea Scheuer. Mit großer Geste unterzeichneten er und Bahnchef Richard Lutz die Finanzspritze für die Bahn.
Die 20er Jahre stehen unter dem Motto: Machen jetzt. Es wird das Jahrzehnt der Schiene.
Die Finanzspritze hat es in sich. 86 Milliarden Euro sollen in den kommenden 10 Jahren an die Bahn fließen. Das sind 8,6 Milliarden Euro pro Jahr. Der Bund hat Großes vor mit der Bahn. Die Zahl der Fahrgäste soll sich bis zum Jahr 2030 verdoppeln, unter anderem aus Klimaschutzgründen, so will es der Koalitionsvertrag. Bahnchef Lutz.
Unabdingbare Voraussetzung für diese starke Schiene und für dieses Jahrzehnt der Eisenbahn ist eine nachhaltige und leistungsfähige Infrastruktur. Denn Infrastruktur ist die Grundlage für gute Betriebsqualität und hohe Pünktlichkeit.
Mit dem neuen Geld sollen rund 2000 Brücken saniert, Gleis- und Signalanlagen ausgebessert oder Bahnhöfe barrierefrei gestaltet werden. Mit dem Geld soll auch das digitale Zugleitsystem ETCS finanziert werden, das eine höhere Zugdichte auf dem Netz erlauben würde. Bahnvorstandsmitglied Ronald Pofalla mit einem Versprechen.
Ich garantiere heute hier für die Bahn, dass wir diese Bauvolumen verbauen können.
Das frisch unterschriebene Papier trägt den etwas sperrigen Namen Dritte Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, kurz LUV 3. Es ist ein Vertrag zwischen Bund und Bahn. Die Einigung gab es schon im letzten Jahr, heute also die Unterschrift. Anwesend bei dem Termin im Verkehrsministerium war auch Finanzminister Olaf Scholz. Der Sozialdemokrat lobt eine wichtige Neuerung der LUV. Sie gilt nun 10 Jahre lang und nicht mehr 5 wie ihre Vorgänger.
Weil dann nicht alles ein paar Jahre losgeht, wieder stoppt und dann wieder losgeht, wenn die nächste Vereinbarung unterzeichnet ist.
Doch trotzdem gibt es viele offene Fragen. Kann die Bahn ihren Eigenanteil entrichten? Das sind immerhin 24 der 86 Milliarden. Kritiker verweisen darauf, dass der Schienensektor selbst einen hohen Betrag der neuen Rekordsumme erwirtschaften muss. Das Geld kommt dann unter anderem aus Gebühren der Eisenbahnunternehmen für die Nutzung der Gleise, die sogenannten Trassenpreise. Damit, so die Kritik, verschärfe sich der Renditedruck auf das Schienennetz. Und obwohl die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung das größte Modernisierungsprogramm in der Geschichte der Bahn AG einleiten soll, könnte die Summe nach Ansicht einiger Experten trotzdem zu niedrig sein. Der grüne Bahnexperte Matthias Gastel warnt zudem davor, dass in der neuen Vereinbarung wirksame Kontrollmechanismen fehlen.
Und die konkrete Vertragsausgestaltung gewährleistet nicht, dass das Geld immer wirtschaftlich und sinnvoll an der notwendigsten Stelle investiert wird.
Für die Bahn sind also mit der Finanzspritze längst nicht alle Probleme gelöst. Eine neue Debatte dreht sich zudem um die Struktur der Bahn. Seit 1994 ist sie eine Aktiengesellschaft, wobei der Bund alleiniger Anteilseigner ist. Die Unionsfraktion im Bundestag hat nun angeregt, dass die Bahn in eine GmbH umgewandelt werden soll. Das Ziel: Der Bund kann so das Unternehmen besser kontrollieren. Der Koalitionspartner SPD ist zwar grundsätzlich offen, warnt aber davor, sich jetzt in Strukturdebatten zu verheddern. Grüne und FDP fordern schon länger, das Schienennetz vom Bahnbetrieb abzutrennen. Damit soll das Netz auch Mitbewerbern der Bahn einfacher zur Verfügung stehen. Verkehrsminister Andreas Scheuer deutete heute bei der Vertragsunterzeichnung an, dass er auch Redebedarf sieht. Ein nächster Bahngipfel im Frühjahr könnte eine Entscheidung bringen, der Termin allerdings noch ungewiss. Geld löst also auch bei der Bahn nicht alle Probleme.
Nadine Lindner aus Berlin. 13,5 Milliarden Euro. So viel steht unterm Strich, den der Bundesfinanzminister unter das Jahr 2019 gezogen hat. Und zwar im Haben. Überraschend viel Geld ist das, das nun bei vielen Politikern Begehrlichkeiten weckt. Steuern wollen sie zum Beispiel senken, während andere lieber in Zukunftsprojekte investieren wollen. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio.
13,5 Milliarden Euro lagen beim Bund am Ende des Haushaltsjahres 2019 noch in der Kasse als Überschuss. Doch beim genauen Nachrechnen zeigte sich schon gestern, tatsächlich ist die freie Spitze an Haushaltsmitteln, die die Koalition jetzt für neue Aufgaben ausgeben kann, mit 17,1 Milliarden Euro noch viel größer. Entsprechend begann heute die Debatte, wofür das Geld am besten zu verwenden sei. Das Motto brachte dabei Dietmar Bartsch von den Linken am treffendsten auf den Punkt.
Olaf Scholz sollte nicht wie Dagobert Duck auf dem Geldsack sitzen, sondern in die Zukunft investieren.
Doch die Meinungen, was zukunftsträchtig ist und was nicht, gehen ziemlich weit auseinander. Dabei wissen CDU und CSU nach den Worten von Fraktionschef Ralf Brinkhaus zumindest schon einmal, was sie mit den Überschüssen nicht anstellen wollen.
Das ist weder eine Aufforderung dazu, noch mehr Schulden zu machen oder neue Steuern auf den Weg zu bringen, noch in irgendeiner Art und Weise eine Aufforderung dazu, neue Verteilungsprogramme aufzulegen. Und das ist uns als Union auch sehr, sehr wichtig. Jetzt liegt die Priorität auf Zukunft und das bedeutet Technologie und Investition.
Ob darunter auch der Vorschlag von CSU-Chef Markus Söder fällt, die Überschüsse komplett für eine Senkung der Strompreise zu nutzen, sagte Brinkhaus nicht. Aus Söders Sicht hätten alle davon etwas. sowohl die Unternehmen als auch die Verbraucher. Denkbar sei, die EEG-Umlage oder die Stromsteuer zu senken. Klärungsbedarf zeigt sich damit bereits innerhalb der Union, die dann aber auch den Koalitionspartner SPD an Bord holen müsste. Zumindest bei einem Mehr an Investitionen dürfte das gelingen, denn so Fraktionschef Rolf Mützenich heute, das wollen auch die Sozialdemokraten.
Sie wissen, dass die SPD einen sehr großen Wert darauf legt, mit Investitionen in Schulen, in öffentlichen Personennahverkehr, aber eben auch, und das ist auch in den letzten Stunden wieder diskutiert worden, über die Altschuldenregelung für die Kommunen zu sprechen, die in den letzten Jahren eben durch die Situation der Schulden keinen Bewegungsspielraum gehabt haben.
Hier bei der Entschuldung von Kommunen erwartet Mützenich auch Bewegung von Nordrhein-Westfalen, dem Land mit den am höchsten verschuldeten Städten. NRW erzielte im letzten Jahr einen Überschuss von 1,2 Milliarden Euro, die Finanzminister Lienenkämper erst einmal in die Rücklagen packt. Unverändert auf der Tagesordnung auch die Forderung nach Steuersenkungen. Bei Union und FDP sowieso, bei der SPD dagegen nicht, so deren Co-Vorsitzende Saskia Esken am Morgen im Bayerischen Rundfunk. Begründung?
Wir wissen ja nicht, wie sich die Einnahmesituation entwickelt. Die Konjunktur ist ja derzeit eher flau, sagen wir mal. Bei mir in meiner Heimat, bei den Maschinenbauern, wird bereits kurz gearbeitet. Wir müssen also eher in die Binnenkonjunktur investieren, um die Konjunktur auch stabil zu halten. Das halte ich wirklich für einen gefährlichen Vorschlag, jetzt Steuern zu senken.
Steuersenkungen als Gefahr, da ist sogar die Linkspartei weiter. Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte heute, mittlere Einkommen zu entlasten. Der Spitzensteuersatz solle erst ab 70.000 Euro gelten und nicht wie derzeit schon ab 56.000 Euro.
Aus Berlin, Theo Gers. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat am Abend in New York ihren Jahresbericht vorgestellt. Die Organisation lässt kein gutes Haar an der Führung in Peking. Sie habe einen Hightech-Überwachungsstaat errichtet, auch um unter anderem gegen Menschenrechtler vorzugehen. Aus New York, Peter Mücke.
Eigentlich wollte Human Rights Watch seinen Jahresbericht in Hongkong vorstellen. Doch als am Wochenende der Chef der Menschenrechtsorganisation Kenneth Roth einreisen wollte, wurde er am Flughafen gestoppt. Das chinesische Außenministerium hat das gestern absurderweise damit begründet, dass wir die Demokratieproteste in Hongkong unterstützen würden. Roth dürfte die Reaktion der Führung in Peking nicht ganz ungelegen kommen, dokumentiert sie doch die Vorwürfe, die Human Rights Watch in dem Bericht erhebt. Die kommunistische Partei befürchte, die Gewährung politischer Freiheit könne ihre Macht gefährden. Wenn sie zugeben würde, dass die Menschen in Hongkong von sich aus auf die Straße gehen und nicht aufgrund äußerer Einflüsse von Human Rights Watch oder anderen, dann könnten die Proteste ja auch auf China übergreifen. Und das ist die große Angst. Um das zu verhindern, habe Peking im eigenen Land ein beispielloses Hightech-Überwachungssystem geschaffen, um öffentliche Kritik zu unterdrücken. Dazu gehöre auch die Zensur von Internetinhalten. Im Ausland nutzt die chinesische Regierung ihren wachsenden wirtschaftlichen Einfluss, um Kritiker zum Schweigen zu bringen und das globale System zur Verteidigung der Menschenrechte in einem Maß zu attackieren, wie wir es noch nie gesehen haben. So nutze die Großmacht gerade bei den Vereinten Nationen erfolgreich ihren Einfluss, um die Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Das gelte für den UN-Menschenrechtsrat in Genf genauso wie für den UN-Sicherheitsrat in New York, wo China zusammen mit Russland Sanktionen blockiere. Auch UN-Generalsekretär Guterres vermeidet es öffentlich, die Internierung von 1 Million Moslems anzusprechen. Im Interview mit dem ARD-Studio New York nannte Roth das Verhalten Guterres beschämend. Human Rights Watch geht davon aus, dass in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas vor allem Uiguren in Umerziehungslagern festgehalten werden. In der Provinz habe China ein albtraumhaftes System zur Kontrolle der Minderheit eingerichtet. Angesichts dessen fordert der Chef der Menschenrechtsorganisation einen Strategiewechsel der Politik gegenüber China. Zum Beispiel sollten Politiker bei Besuchen in China mit der stillen Diplomatie aufhören. Die Menschen in China müssen die Kritik hören können, um etwas im eigenen Land zu verändern. Das gilt vor allem für Antonio Guterres.
Der Bericht von Peter Mücke und mit Alexandra Eul aus unserer Nachrichtenredaktion und der Presseschau kehren wir zurück an den Anfang unserer Sendung.
Die EU-Kommission hat den Green Deal vorgestellt. Das erklärte Ziel: Klimaneutralität bis 2050. Das Geld dafür soll auch aus den EU-Mitgliedstaaten kommen. Dazu schreibt der Reutlinger Generalanzeiger: Der Green Deal droht am Geld zu scheitern.
und an der Starrsinnigkeit von EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland. Denn offenbar findet die Bundesregierung Klimaschutz nur so lange gut, solange er nicht zu teuer wird. Der Berliner Tagesspiegel kritisiert hingegen den übertriebenen Ehrgeiz der Kommission. In mehreren reichen EU-Ländern, allen voran Deutschland, wächst der Druck, den Klimawandel ernster zu nehmen. Gewinnt die Kommission sie, indem sie die moderaten Umschichtungen im EU-Haushalt, die eventuell konsensfähig sind, zum Billionenplan aufpustet? Das ist eine Luftnummer. Die Frankfurter Rundschau fragt, wie die Energieversorgung zukünftig sichergestellt werden soll. Seit einem Jahr schon ringen Politiker, Konzernlenker, Gewerkschafter und Umweltschützer um die Frage, zu welchem Zeitpunkt welcher Kraftwerksblock vom Netz geht und welche Entschädigungsleistungen den Betreibern, Belegschaften und Regionen gezahlt werden sollen. Zweifellos sind das alles wichtige Fragen. Über die wichtigste aber wird im Moment am wenigsten gesprochen. Wo soll der durch den Kohleausstieg wegfallende Strom denn bitte schön herkommen? Die Süddeutsche Zeitung sieht die Lösung in einer globalen Klimapolitik. Die Bilderflut vom anderen Ende der Welt macht das Elend auf schreckliche Weise anschaulich. Feuerbrünste und verdurstende Koalas, Fluten und flehende Mütter, die nach ihren Kindern suchen. Wer ist der Nächste? Kommen wir vom Green Deal zur Klimahysterie. So lautet das Unwort des Jahres. Chance vertan, findet die Neue Osnabrücker Zeitung. Klimahysterie hilft als Unwort des Jahres nicht weiter. Aktivisten dient es zur Selbstbestätigung, auf der richtigen Seite zu stehen. Ihre Gegner werden es als weiteres Indiz einer von ihnen empfundenen politischen Gleichschaltung werten und nicht weiter beachten. Auch das Badische Tagblatt aus Baden-Baden kritisiert die Wahl als zu einseitig. Dass mit Klimahysterie die Wahl zum x-ten Mal hintereinander auf ein Wort fällt, das eher der nicht-linken und ökokritischen Ecke zugeordnet wird, ist sicher kein Zufall. Und es macht die Institution nicht eben glaubwürdiger. Die Passauer Neue Presse hingegen kann die Entscheidung für den Begriff nachvollziehen, warnt aber davor, sich dem öffentlichen Disput zu verweigern. Auch der Ausdruck Klimahysterie wird gern von der Sammelbewegung aus Rechtspopulisten und offenen Nationalisten verwendet, wenn es darum geht, die Fakten des Klimawandels zu bestreiten und lächerlich zu machen. Insofern kann man die Begründung des Sprachforschers nachvollziehen, das Wort pathologisiere Klimaschutz und Klimaschutzbewegung.
Alexandra Eul mit der Presseschau. Vielen Dank dafür. Und der Begriff Klimahysterie, der taucht auch gleich noch auf bei den Kollegen in der Radionacht, den Kollegen von Fazit Kultur vom Tage. Da ist das nämlich noch einmal Thema. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Dobowiszek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.